Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Maximilian Brose. Hi und herzlich willkommen. Heute, vor genau 4 Jahren, hat Russland mit seinem Krieg gegen die gesamte Ukraine begonnen. Wir berichten gleich, welche Folgen 4 Jahre Krieg für die Wissenschaft in der Ukraine haben. Und weil es an einem solchen Tag auch leichte Geschichten braucht, schauen wir später auf Forschung, die klärt, wie Pferde eigentlich viren. Das ist nämlich komplexer, als man eigentlich denkt. Jetzt aber erstmal zu einem Thema, das im Kontext von Digitalisierung und Social Media immer wichtiger wird. Wir erzeugen nämlich immer mehr Daten und einige von denen sollten wir vielleicht auch für die Generationen nach uns erhalten. Das Problem dabei ist aber, herkömmliche Speicher wie Server oder Festplatten, ja, die halten meist nicht länger als 10 Jahre. Zwar gibt es etwa in Spitzbergen ein Langzeitarchiv, in dem Daten in ewiger Kälte lange gespeichert werden können, doch natürlich ist da der Platz begrenzt und die Lagerung ist auch aufwendig. Microsoft hat jetzt aber ein neues Langzeitarchivierungsverfahren vorgestellt, das auf Glas viele Daten für bis zu 10.000 Jahre speichern soll. Friederike Weichner-Seri kennt die Einzelheiten und beginnt ihren Bericht mit der Stimme einer Forscherin.
Die Menge an Daten, die wir Menschen jedes Jahr produzieren, steigt derzeit exponentiell. Schätzungsweise 180 Zettabyte an Daten hat die Menschheit im Jahr 2025 gesammelt, generiert, gespeichert. Eine Zahl mit 22 Nullen. Und konventionelle Speichermedien sind längst nicht mehr ausreichend, um diese unvorstellbar große Menge an Daten zu sichern. Das sagen die Forscherin Chen Long, Computational Synthetic Biologist an der Universität Peking, und Mark Barthe, Professor für Bioengineering am MIT in Boston. Die beiden sehen deshalb viel Potenzial in dem neuen Glasspeichersystem, das Microsoft gerade in einem Artikel im Fachmagazin Nature vorgestellt hat. Mark Barthe vergleicht es ein Stück weit mit einem Blatt Papier.
Auf Papier kannst du Informationen wie bei einer Zeitung drucken oder schreiben. Ich denke, der Glasspeicher ist einer der vielversprechendsten Ansätze. Ein dreidimensionales Muster, das in das Glas eingebrannt wird. Sehr dicht, sehr stabil. Das Ganze hält ewig. Und es braucht auch keine Energie, um den Speicher aufrechtzuerhalten.
Der Prozess klingt fast ein wenig nach Science Fiction. Mit einem hochpräzisen Laser werden winzige Strukturen in kleine Platten aus Borosilikatglas gebrannt. Das ist günstiger und leichter als Quarzglas, das sonst für Forschung und Industrie genutzt wird. Eine Platte ist 12 cm lang, 2 mm dick und speichert bis zu 4,8 Terabyte an Daten. Genug, um darauf rund 2 Millionen Bücher zu sichern, erklärt Richard Black, Studienautor, Partner Research Manager für Microsoft in Cambridge und Forschungsdirektor beim Project Silica.
So, the technology itself.
Die Technologie nutzt Laserimpulse, die eine Femtosekunde lang sind. Das ist ein Tausendstel von einem Millionstel von einem Millionstel einer Sekunde. Der Impuls wird mit einer Linse fokussiert und obwohl Glas ja eigentlich transparent ist, sorgt dieser extrem kurze Impuls für eine Art Nanoexplosion, die das Glas an dieser Stelle permanent verändert. Und diese Veränderung ist sowohl transparent als auch lesbar.
Genau wie auf einem traditionellen Diskspeichermedium Informationen in Form von Einsen und Nullen gesichert werden, brennt der Femtosekundenlaser einen optischen Code in hunderte Schichten Glas. Der Vorteil ist, nach Experimenten, die den Altersprozess beschleunigen und die Haltbarkeit testen, gehen die Forschenden davon aus, dass diese Art von Speicher unabhängig von Temperaturschwankungen und Lagerbedingungen 10.000 Jahre überleben kann und wahrscheinlich noch deutlich länger. Aber diese Form von Datenspeicher ist keine mobile Cloud für unterwegs, auf dem sich Daten ändern oder schnell abrufen lassen. Denn um die Daten auszulesen, braucht es einen Algorithmus, der die Informationen aus den verschiedenen Glasschichten filtert und ein hochspezialisiertes Mikroskop. Microsofts Glasspeicher könnte in Zukunft aber eine Art Gletscher für kalte Daten werden. Dazu zählen laut Cheng Long Archivinformationen wie Gesundheits- oder historische Daten, die für lange Zeit unberührt im Glas schlummern sollen.
Auf Glas mit einem Laser Daten für tausende Jahre speichern. Das war ein Beitrag von Friederike Weichner-Seri. Themenwechsel. Heute, vor 4 Jahren, beginnt Russland seinen Angriffskrieg auf die gesamte Ukraine. Seit 4 Jahren ist das Land damit im Krieg und natürlich ist davon auch die Wissenschaft in der Ukraine betroffen. Wie genau, das hat Science at Risk in einem Bericht im November untersucht. Das Projekt gehört zum akademischen Netzwerk Osteuropa und ich konnte vor der Sendung mit dem Direktor von Science at Risk, Philipp Schmädeke, sprechen. Wir mussten das Interview aus Sicherheitsgründen über ein Handy führen, weil die Organisation in Russland verboten ist und es auch schon Cyberangriffe auf sie gab. Entschuldigen Sie daher bitte die etwas schlechte Tonqualität. Aber jetzt zurück zum Interview. Ich wollte als erstes von Philipp Schmädeke wissen, was 4 Jahre Krieg für die Forschung in der Ukraine bedeuten.
Ja, mit einem Satz zu antworten: Die Auswirkungen sind massiv. Zu den direkten Folgen gehören natürlich der rein physische Impact, dass wir bei 26% der Befragten die Auskunft bekommen haben, dass Angehörige entweder getötet wurden oder schwer verletzt sind. Wir sehen aber auch die Zerstörung von Bildungseinrichtungen, Hochschulen. Insgesamt reden wir von 3.700 voll oder teilweise zerstörten Bildungseinrichtungen. Und wir beobachten eine große Fluchtbewegung. 37% der Befragten mussten ihren ursprünglichen Wohn- und Arbeitsplatz verlassen. Davon nochmal die Hälfte musste mehrmals flüchten. Und wir haben natürlich auch, dass viele Akademiker und Akademiker in der ukrainischen Armee dienen.
Ist denn unter solchen Bedingungen überhaupt eine, ja, ich sag mal, normale Forschung möglich? Oder ist es jetzt eine Forschung im Kriegszustand, an die sich die Ukraine adaptieren musste?
Also die Ukraine kämpft im Prinzip mit 3 großen Herausforderungen. Das eine ist natürlich der absolute und direkte Widerstand gegen den russischen Angriffskrieg und gegen die damit verbundene auch Fragilität des gesamten Staates und natürlich auch des Bildungssystems. Gleichzeitig versucht sie natürlich zu gewährleisten, dass Ausbildung weiter möglich ist, gerade im Hochschulbereich, und dass im Prinzip eine neue Generation auch ausgebildet wird und das Land natürlich auch tragen und führen kann in der Zukunft. Und das Dritte, was natürlich immer nebenbei läuft, ist dieser lange Transformationsprozess eines postsowjetischen Bildungssystems zu einem europäischen Bildungssystem. Und das macht es so herausfordernd, so dass im Prinzip dieser ständige Adaptionsprozess ja auf keinen Fall mit Normalität gleichzusetzen ist. Vor allen Dingen, weil es keine Planbarkeit gibt. Wir können auch kein großes Forschungsprojekt planen. Das ist einfach nicht möglich. Weil Sie nicht wissen, ob die Kolleginnen und Kollegen, mit denen Sie zusammenarbeiten, noch am Leben sind in einem halben Jahr, beziehungsweise ob sie noch in der Ukraine sind.
Und Sie haben schon angesprochen, dass Sie auch mit Forschenden gesprochen haben, beziehungsweise Sie befragt haben, knapp 2000 in der ganzen Ukraine. Was kam denn dabei raus? Wie geht es denen und welchen Support brauchen Sie auch?
Also wir beobachten neben dem gigantischen Braindrain, dass der finanzielle Bedarf sich mehr als verdoppelt hat. Und eine gleiche Steigerung sehen wir im Prinzip auch, was die psychologische Belastung angeht. Auch da sind wir bei weit über 50% der Befragten, die angeben, dass sie schwer oder sogar sehr schwer auch psychologisch eingeschränkt sind in ihrer Forschungs-, in ihrer Tätigkeit.
Wenn es um die finanzielle Förderung geht, natürlich kostet Krieg auch Geld, Verteidigung kostet auch Geld. Wie sehr wirkt sich das auch auf das Budget aus, was WissenschaftlerInnen dann noch für Forschung zur Verfügung haben?
Ja, das ist auch nochmal ganz wichtig. Wir haben eine leichte Erhöhung im ukrainischen Bildungssektor und dennoch haben wir durch den schwachen Hryvnia und auch den schweren wirtschaftlichen Einbruch.
Die Währung in der Ukraine ist der Hryvnia plus.
Richtig, genau. Haben wir de facto eigentlich auch eine Situation, dass natürlich die Landesverteidigung im Zentrum steht und nicht die Bildung. Das geht auch gar nicht anders. Es beeinträchtigt aber die ohnehin schon prekäre Lage, in der sich postsowjetische Wissenschaft und auch in der Ukraine befindet, nochmal massiv. Das heißt, Personen haben Gehaltseinbußen zu erleiden, Personen haben die Planbarkeit, die ich schon angesprochen hatte, nicht mehr. Also es ist sehr, sehr problematisch.
Und ein anderer Punkt, den Sie auch in Ihrem Report aufgreifen, ist der Academic Freedom Index. Da muss man sagen, die Ukraine steht mit 0,28 da noch deutlich besser als etwa Russland und sehr viel besser als ja Länder wie Belarus oder China da. Trotzdem hat dieser Academic Freedom Index in den 4 Kriegsjahren stark abgenommen. Woran liegt das?
Ich glaube, wir müssen den Academic Freedom Index immer in den Kontext setzen. Es ist kein Index, der speziell für Staaten in Kriegsbedingungen ausgelegt ist. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, durch das Kriegsrecht, durch die Beschränkungen der Mobilität, was Forschungsreisen angeht, Konferenzen etc., gerade von männlichen Akademikern und Akademikerinnen, die das Land nicht verlassen können, die nicht einfach irgendwo hinreisen wollen, die auch in die Armee eingezogen werden, dann kommt natürlich dazu, dass in Zeiten des Krieges auch politisch sensible Themen nicht so diskutiert werden können, wie sie in offenen, friedlichen, freien Gesellschaften diskutiert werden können. Aber was mir nochmal sehr, sehr, sehr wichtig ist, es ist überhaupt kein Vergleich mit dem, was wir in Belarus beobachten und natürlich auch in Russland beobachten, wo wir auch Forschungsstudien zu veröffentlicht haben. Wir können sehr gut mit ukrainischen Bildungseinrichtungen kooperieren. Wir erleben in keinster Weise das, was wir in Russland sehen an individueller oder an struktureller Repression. Also das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Man muss es unter dem Kontext des russischen Angriffskrieges sehen.
Philipp Schmedicke dazu, wie sich 4 Jahre Krieg auf die Forschung in der Ukraine ausgewirkt haben. Und wir schauen jetzt nach Schottland. Da treffen sich nämlich gerade Meeresforscher aus aller Welt zum Ocean Science Meeting. Ein wichtiges Thema vor Ort sind marine Hitzewellen. Also wenn die Temperaturen in Meeren über einen längeren Zeitraum deutlich höher als im Durchschnitt sind. Wie etwa im vergangenen Sommer bei uns im Mittelmeer. Welche Folgen marine Hitzewellen für Ökosysteme und auch für uns Menschen haben, dazu wurde neue Forschung in Schottland vorgestellt und Monika Seinche hat die Einzelheiten.
Julia Sarda erforscht weiße Gorgonien. Das sind Korallen, die wie weiß getünchte kahle Bäumchen aussehen und enorm wichtig für viele Korallenriffe des Mittelmeeres sind. Denn sie bieten anderen Arten Schutz und Lebensraum. Die Doktorandin der Universität von Barcelona wollte wissen, wie die weißen Gorgonien auf marine Hitzewellen reagieren.
We have seen high percentage of mortalities.
Sehr viele der Korallen sind gestorben. Und viele andere pflanzen sich nach marinen Hitzewellen nicht mehr fort. Dadurch erholen sich die Populationen schlechter. Wir sehen außerdem, dass die weißen Gorgonien in unseren Untersuchungsgebieten heute weniger dicht wachsen als noch vor wenigen Jahren.
Julia Sarda hat Gorgonien vor der Küste Kataloniens und in Italien untersucht. In beiden Regionen häufen sich durch den Klimawandel marine Hitzewellen. Besonders viele Sorgen bereiten ihr die Populationen nahe der Küsten.
So, the shallow populations are in risk.
Diese Korallen im flachen Wasser könnten schon in den nächsten Jahren aussterben. Wir haben einige Populationen in tieferem Wasser, denen es noch besser geht. Aber mit zunehmendem Klimawandel wird es auch unter diesen Korallen, fürchte ich, zu Massensterben kommen.
We will see if these populations will start to suffer from these mass mortalities in the future.
Die Gorgonien sind ein Organismus, der stark unter marinen Hitzewellen leidet. Ähnlich geht es fast allen Korallen, den für das Mittelmeer typischen Algenwäldern und vielen Muschelarten. Doch die Hitzewellen sind nicht nur für Ökosysteme ein zunehmendes Problem, sondern auch für die Menschen, die am Meer leben. Katie Smith von der Britischen Gesellschaft für Meeresbiologie in Plymouth hat untersucht, was die ungewöhnlich starken marinen Hitzewellen der Jahre 2023 und 2024 für sie bedeuten.
Besonders stark war die Fischerei betroffen. Allein Peru hat in den beiden Jahren 1,4 Milliarden US-Dollar Verlust gemacht, da die Sardellenfischerei geschlossen werden musste. Die Hitze hatte die Tiere aus den Küstengewässern vertrieben. Auch Aquakulturbetriebe verzeichneten große Verluste, denn bei hohen Wassertemperaturen geraten Muscheln in Stress. Krankheiten breiten sich dann aus, wodurch die Tiere sterben oder nicht mehr für den menschlichen Verzehr geeignet sind. Außerdem kam es häufiger zu Stürmen und dadurch zu Schäden an der Infrastruktur. Und an vielen Orten hat auch der Tourismus gelitten. In Thailand etwa mussten viele durch die Hitze gestresste Korallenriffe für den Tauchtourismus gesperrt werden, um sie zu schützen. Das hat die kleinen lokalen Tourismusbetriebe schwer getroffen.
Durch den Klimawandel werden marine Hitzewellen in Zukunft immer häufiger werden. Mit Hilfe von Satellitenmessungen lassen sich solche Hitzewellen heute schon bis zu 2 Monate im Voraus vorhersagen. Deshalb plädiert Katie Smith dafür, Anpassungsstrategien zu entwickeln, um die Schäden zu begrenzen.
If you have aquaculture,
Aquakulturbetriebe etwa, die ihren Nachwuchs in Tanks an Land züchten, könnten mit dem Ausbringen im Meer noch einige Tage warten, wenn sie wissen, dass eine marine Hitzewelle bevorsteht. Andersherum könnten Muschelzüchter ihre Tiere etwas früher ernten, um Schäden durch hohe Wassertemperaturen zuvorzukommen. Und auch Tourismusbetriebe könnten sich auf anstehende Hitzewellen vorbereiten, indem sie ihre Boote noch nicht ins Wasser lassen und so Kosten für die Ankerplätze und das Personal sparen.
And instead we'll set the season a little bit later just to offset some costs for themselves.
Am wichtigsten aber sei es, die Ökosysteme selbst zu schützen. Denn nur sie ermöglichen überhaupt Fischerei und Tourismus.
Ein Beitrag zu Auswirkungen von marinen Hitzewellen auf Mensch und Tier. Und wir bleiben auch bei Tieren, gehen aber ans Land, denn es geht jetzt um Pferde. Das sind majestätische und auch große Tiere mit auch einem großen Stimmapparat. Und da normalerweise gilt, je größer der Stimmapparat ist, umso tiefer sind auch die Töne, die da rauskommen, sollten Pferde eigentlich in sehr tiefen Frequenzen wiehern. Doch wer schon mal ein Pferd gehört hat, der weiß, das Gegenteil ist der Fall. Ein europäisches Forschungsteam hat jetzt herausgefunden, woran das genau liegt. Und Joachim Budde, der kennt die Einzelheiten.
Wer sich ein bisschen mit Pferden beschäftigt, merkt schnell, dass die Tiere ganz unterschiedliche Laute hervorbringen können. Manchmal schnauben sie. In manchen Situationen kreischen sie regelrecht. Der bekannteste Laut aber ist wohl das Wiehern. Schon vor 10 Jahren hat Elodie Briefer von der Universität Kopenhagen diese Pferdelaute untersucht, und zwar in welcher Stimmung die Tiere welche Geräusche machen.
The high pitch indicates whether the emotion is pleasant or unpleasant. That's what we call the valence.
Hohe Rufe sagen etwas darüber aus, ob eine Emotion positiv oder negativ ist. Tiefe Töne zeigen an, wie intensiv die Emotion ist. Das haben wir ermittelt, indem wir die Herzfrequenz der Tiere gemessen haben. Sehr glückliche Pferde fangen mit einem niedrigen Ton an und gehen dann auf und ab. Unglückliche Pferde beginnen ihren Ruf sehr hoch, gehen dann etwas runter und halten den Ton sehr lang an.
Als sie sich das Wiehern der Pferde näher anschaute, überraschten Elodie Briefer 2 Entdeckungen.
Die erste war, eine Komponente des Wieherns ist viel höher, als man das von einem so großen Tier wie einem Pferd erwarten würde. Und die andere, Wiehern besteht aus 2 Frequenzen. Pferde wiehern also 2-stimmig. Wir nennen das Biphonation. Das ist sehr ungewöhnlich für Säugetiere.
Daher wollte Briefer wissen, wie die Tiere dieses 2-stimmige Wiehern erzeugen. Das hat sie in einer aktuellen Studie mit Kolleginnen und Kollegen in Frankreich, der Schweiz und Österreich untersucht. Dabei kam ihnen entgegen, dass Pferde so groß sind.
Darum konnten wir ihnen ein Endoskop durch die Nase einführen und ihre Stimmlippen und den stimmbildenden Apparat filmen. Außerdem haben wir uns Pferdeköpfe von einem Metzger in Frankreich besorgt, die Kehlköpfe herauspräpariert und Luft hindurchgeblasen. Dabei haben wir CT-Scans gemacht.
Das Ergebnis? Die tieferen Töne erzeugen Pferde mit ihren Stimmlippen.
Wie wir, wenn wir sprechen oder singen. Bei diesen Lauten passt die Tonhöhe zur Körpergröße der Tiere. Die hohen Töne hingegen sind im Verhältnis zur Körpergröße eigentlich viel zu hoch. Wir haben aber herausgefunden, dass Pferde die hohen Töne pfeifen. Allerdings nicht mit den Lippen am Mund, sondern in der Kehle. Und das erlaubt einen hohen Pfiff und einen tiefen gesungenen Ton gleichzeitig.
Um ihre Vermutung zu bestätigen, bliesen Briefers französische Kollegen einmal Luft und einmal Helium durch die präparierten Pferdekehlköpfe. Sie konnten beide Töne mit normaler Luft erzeugen.
Helium verschiebt die Frequenz von Tönen nach oben, außer wenn diese Töne durch vibrierendes Gewebe entstehen. Der tiefe Ton verändert sich beim Versuch mit Helium kaum. Der hohe klang mit Helium noch höher. Das ist ein sehr starker Hinweis darauf, dass dieser hohe Ton tatsächlich ein Pfiff ist.
Die Pferde pfeifen beim Wiehern also mit dem Kehlkopf und singen mit den Stimmlippen. Auch Menschen sind grundsätzlich in der Lage, 2 unterschiedlich hohe Töne gleichzeitig zu erzeugen.
Ich habe das nach Abschluss der Studie geübt. Zum Hintergrund, manche Menschen in Zentralasien beherrschen einen Kehlgesang, bei dem sie zusätzlich zu den Stimmlippen das Taschenband im Kehlkopf zum Schwingen bringen. Ich kann das nicht, aber ich habe es schließlich geschafft, zu singen und gleichzeitig zu pfeifen.
Im Prinzip genauso wie Pferde. Wie Viren klingt es aber nicht.
Aber trotzdem ein toller Klang, wie ich finde. Ein Beitrag von Joachim Budde war das. Und wir kommen jetzt zu den Meldungen aus der Wissenschaft. Heute von und mit Magdalena Schmude.
Die ersten Vorläufer der Schrift gab es schon in der Steinzeit. Auf Werkzeugen und Skulpturen aus dieser Zeit finden sich Reihen eingravierter Linien, Kerben und Punkte. Diese Zeichen sind nicht zufällig angeordnet, wie Forscher aus Saarbrücken und Berlin herausgefunden haben. Aus ihrer Reihenfolge lässt sich ableiten, dass die Gravierungen Informationen transportieren sollen, schreiben die Wissenschaftler im Fachmagazin PNAS. Dabei weisen sie die gleiche Komplexität und Informationsdichte auf wie Zeichensequenzen anderer früher Schriften. Die Wissenschaftler hatten mehr als 3000 Zeichen auf rund 260 Objekten untersucht, die bis zu 40.000 Jahre alt sind und aus Fundstätten auf der Schwäbischen Alb stammen. Über die genaue Bedeutung der Zeichen ist noch nichts bekannt.
Der Saturnmond Titan könnte aus zwei Vorgängermonden entstanden sein.
Der Titan ist der größte der mehr als 250 Saturnmonde und seine Größe könnte er der Kollision von einem Vorgänger-Titan mit einem kleineren Saturnmond verdanken, wie ein Astronomie-Titan Team aus den USA vermutet. Simulationen, bei denen ein mittelgroßer Saturnmond vor rund 400 Millionen Jahren nach innen wanderte, führten in mehr als zwei Dritteln der Fälle zu einem solchen Zusammenstoß. Dieser Ablauf könnte außerdem eine Reihe anderer Besonderheiten des Saturnsystems erklären, wie die Wissenschaftler im Fachmagazin The Planetary Science Journal schreiben, darunter die ungewöhnlich geformten Bahnen einzelner Saturntrabanten. Die Kollision löste demnach eine Kettenreaktion aus, bei der sich die Bahnen anderer Saturnmonde verschoben und es zu weiteren Zusammenstößen kam. In deren Folge entstanden auch die Ringe des Saturns, deren junges Alter der Forschung bisher ebenfalls Rätsel aufgab.
Eine besondere Ameisenart hat weder Arbeiterinnen noch Männchen.
Stattdessen besteht die Art Temnothorax kinomurai nur aus Königinnen, wie Evolutionsbiologen aus Regensburg entdeckt haben. Um den Fortbestand ihrer Art zu sichern, überfallen die Königinnen Völker einer eng verwandten Art, übernehmen die Herrschaft und legen dann unbefruchtete Eier, aus denen trotzdem Nachwuchs schlüpft. Die Arbeiterinnen des unterworfenen Staates ziehen ihn zu neuen Königinnen heran. Die Art lebt also parasitär und kann ohne Paarung Nachkommen erzeugen. Bisher waren nur Arten bekannt, bei denen die Königin entweder als Parasit in fremde Nester eindringt oder keine Männchen mehr braucht. Ihren Fund beschreiben die Forscher im Fachmagazin Current Biology.
Grasland verschwindet schneller als Wälder.
Grasland und Feuchtgebiete werden weltweit fast viermal so schnell in landwirtschaftliche Flächen umgewandelt wie Wälder. Damit gehen auch die dortigen Ökosysteme verloren, schreiben Forscher der Senckenberg-Gesellschaft in der Fachzeitschrift PNAS. Besonders stark betroffen sind Flächen in Brasilien, Russland, Indien, China und den USA. Dort halten Landwirte anschließend Vieh oder bauen Nahrungsmittel und Tierfutter an. Der Großteil davon bleibt in den Anbauländern. Durchschnittlich 20% geht in den Export. Weil Grasland und Feuchtgebiete sowohl ökologische Bedeutung haben, als auch als Kohlenstoffspeicher dienen, sind umfassende Schutzstrategien nötig, betonen die Wissenschaftler.
Ohrknorpel könnte bald aus dem Labor kommen.
Einem Forschungsteam aus der Schweiz ist es gelungen, aus menschlichen Ohrknorpelzellen Ersatzgewebe herzustellen, das fast so elastisch ist wie das Original. Der künstliche Knorpel ist ähnlich stabil wie echtes Knorpelgewebe und behielt bei Versuchen im Tiermodell für bis zu 6 Wochen seine Form. Ohrknorpel im Labor so stabil zu machen, dass er langfristig in Form bleibt, ist bisher noch nicht gelungen. Das Ersatzgewebe wurde aus gezüchteten Knorpelzellen mithilfe eines 3D-Druckers erzeugt und in die Form einer Ohrstruktur gebracht. Seine Ergebnisse stellt das Team im Fachjournal Advanced Functional Materials vor.
Sternzeit, 24. Februar. Politische Wirren und die Raumstation am Himmel. Vor 4 Jahren begann der Vollangriff Russlands auf die Ukraine. Die Politik in Deutschland zog etwas erratische Konsequenzen. Deutsch-russische Projekte im All wurden gestoppt, große internationale dagegen nicht. Das Röntgenteleskop Erosita befindet sich seit 4 Jahren im Schlafmodus. Es ist Teil des russischen Satelliten Spektrumröntgen Gamma. Erosita, gebaut vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching, hat bereits 4-mal den gesamten Himmel im Röntgenbereich erfasst. Weitere Scans waren vorgesehen, um den Kosmos so präzise wie möglich zu erfassen. Dazu wird es wohl nicht mehr kommen. Der Satellit dürfte nur noch etwa 2 Jahre lang im Einsatz sein. Dann ist der Treibstoff an Bord verbraucht. Erosita ist ein rein wissenschaftliches Projekt auf Ebene des Akademieinstituts. Hier hat man die Zusammenarbeit überhastet eingestellt. Jetzt traut sich niemand, diesen offensichtlichen Fehler zu korrigieren, auf Kosten der Wissenschaft. Dagegen läuft der Betrieb der Internationalen Raumstation ganz normal weiter. Dabei ist die kosmonautische Raumfahrt in Russland geradezu identitätsstiftend und auf höchster politischer Ebene angesiedelt. Der Ausstieg eines großen Partners, USA oder Russland, würde das Ende der ISS bedeuten. Doch so weit geht die Empörung über den Krieg gegen die Ukraine nicht. Wer selbst einen Blick auf die politischen Absurditäten im All werfen will, kann das in diesen Tagen tun. Vor Tagesanbruch zieht die Raumstation als strahlend heller Punkt von West nach Ost über den Himmel.
Und mit dieser Sternzeit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Maximilian Brose. Kommen Sie gut durch den Abend.